Wir haben in den meisten Ländern dieser Welt seit den 1990ern einen Anstieg der Vermögenskonzentration. Und dieser Anstieg ist getrieben von einem größeren Anteil der Vermögen, das sich auf die oberen 10%, die reichsten 10% bezieht und mit dem einhergehend einem Rückgang der Vermögen der unteren Hälfte. Hinzu kommt noch, dass insbesondere das Vermögen dieser globalen Billionärinnen, Multimillionärinnen überproportional stark gewachsen ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Hier bei uns an der Theke sitzen immer wieder ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften. Wir sprechen mit ihnen über ihre Forschung bzw. Arbeit und über ihre Perspektive auf aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Für die heutige Schicht übergebe ich den Tresen jetzt an Felix und Martin.
Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Martin und Franziska. Schön, dass ihr da seid. Franziska, was trinkst du denn am liebsten, wenn du in der Wirtschaft bist?
Ein Glas Wasser.
Super. Dann hole ich uns mal drei und Prost.
Ja, Prost. Hallo auch von meiner Seite. Franziska, ich darf dich heute vorstellen. Du hast an der WU in Wien VWL studiert und dort auch promoviert. Danach warst du als Postdoc in Rom und als Gastwissenschaftlerin in New York und jetzt bist du als Juniorprofessorin wieder zurück in Wien an der WU. Nebenbei bist du Fellow am International Inequalities Institute der London School of Economics und im World Inequality Lab. Wie sich an deinen Fellowships schon zeigt, beschäftigst du dich in deiner Forschung mit Ungleichheit, mit besonderem Fokus auf Einkommen, Vermögen, Erbschaften und intergenerationaler Mobilität.
Genau, und wir haben in der Wirtschaft schon mit verschiedenen Gästen über Vermögensungleichheit gesprochen, beispielsweise in Folge 69 mit Martina Linatas, in Folge 56 mit Charlotte Bartels und in Folge 4 ganz am Anfang mit Miriam Rehm. Wir verlinken euch die Folgen in den Shownotes, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. In der heutigen Folge wollen wir mit dir, Franziska, aber über nochmal einen neuen Aspekt sprechen, nämlich über die Herausforderungen, die sich bei der Erfassung von Vermögen und Vermögensungleichheit ergeben. Wir wissen nämlich sehr wenig, vor allem über das Vermögen der Allerreichsten in unserer Gesellschaft. Und genau da setzen zwei Forschungsprojekte an, bei denen du dich beteiligst und über die wir heute unter anderem mit dir sprechen wollen.
Wir haben schon gesagt, dass wir schon über Vermögensungleichheit bei uns gesprochen haben. Und Vermögensungleichheit ist eine Art von Ungleichheit, ökonomischer Ungleichheit. Und meistens wird, wenn es um ökonomische Ungleichheit geht, vor allem zwischen Einkommensungleichheit und Vermögensungleichheit unterschieden. Und ich weiß nicht, ob du diese Einschätzung teilst, Franziska, aber unser Eindruck ist, dass im öffentlichen Diskurs, aber auch in der Forschung, Einkommensungleichheit deutlich präsenter ist als Vermögensungleichheit. Würdest du das teilen? Und falls ja, wie erklärst du dir das?
Also ich teile diese Einschätzung auf jeden Fall, so wie ich das auch im deutschsprachigen, aber auch englischsprachigen Raum beobachte. Einkommensungleichheit wird einfach häufig auch im Zusammenhang mit staatlicher Umverteilung, mit der Umverteilungswirkung von Staatsausgaben, von Steuern diskutiert. Und bei Vermögen geht es um andere Themen, um andere Problemstellungen. Und deswegen ist ja die Debatte ein bisschen weniger präsent. Was ich schon sehe in den letzten Jahren ist, dass insbesondere wenn es um die Konzentration von Vermögen bei den Reichsten geht, es schon immer wieder Medienberichte, ja, Berichterstattung gibt, aber diese Berichterstattung sich sehr stark an einzelnen Personen aufhängt, wie zum Beispiel Elon Musk. Also nicht so sehr aus einem systemischen Hintergrund oder Ansatz, sondern personenspezifisch. Und ich denke schon, dass das einen Grund hat, weil die Literatur oder die Forschung zu Einkommensungleichheiten einfach seit den 90er Jahren sich auch neu entwickelt, neu definiert hat und die ja, Forschungen zur Vermögensungleichheit im Vergleich dazu viel neuer sind. Also das Thema einfach auch in der Forschung erst ja ein Thema ist, das sich beginnt zu konsolidieren. Und bei Einkommen haben wir das schon länger. Und hinzu kommt auch, dass natürlich Vermögen notorisch viel schwieriger zu erfassen ist als Einkommen.
Ja, da hast du direkt die perfekte Überleitung zur nächsten Frage gegeben. Du beschäftigst dich nämlich viel mit der Erfassung von Vermögen und arbeitest hier, wie schon angesprochen, in zwei Projekten mit. Einmal beim GC Wealth Project und bei der European Rich List Database. Was ist denn der Hintergrund, die Idee und auch das Neue an diesen beiden Projekten?
Ich beginne mal mit unserer Richlist Database, weil die Projekte tatsächlich ein bisschen verschiedene Motivationen mit sich bringen. Und bei dieser Richlist Database ist der Ausgangspunkt, dass es seit den 2010er Jahren eine europaweit koordinierte Erhebung von Vermögen in Privathaushalten gibt, den sogenannten Household Finance and Consumption Survey. Und er wird von den nationalen Zentralbanken des Eurosystems durchgeführt. Und obwohl im Rahmen dieser Erhebung ein für alle Länder gleiches Konzept von Vermögen erhoben wird, verwenden die einzelnen Zentralbanken sehr verschiedene Methodologien zur Erhebung dieser Vermögen. Und manchen gelingt es relativ gut, das obere Ende, also die Vermögendsten, mit einzubeziehen. Und andere Länder, mitunter auch Österreich, haben nicht einmal den Anspruch, das ganz obere Ende dieser Vermögensverteilung abzubilden. Das heißt, in diesen Daten fehlt in einem über die Länder hinweg verschiedenen Ausmaß die oberste Spitze. Und mit oberster Spitze meine ich Vermögen, die wir reden da so ab 10 Millionen Euro ungefähr, so im Länderdurchschnitt. Und am Ende des Tages wollen wir aber die Daten trotzdem verwenden, um Ländervergleiche durchführen zu können. Und um das zu ermöglichen und konsistent zu ermöglichen, müssen wir einfach auch diese oberste Spitze mit einbeziehen. Wenn man jetzt aber eine Erhebung hat, in der diese Vermögensten fehlen, ist eine Möglichkeit, diesen Teil der Verteilung durch andere Quellen zu ergänzen. Und die Quelle, die für die meisten Länder verfügbar ist, sind eben Reichenlisten. Reichenlisten werden von journalistischen Magazinen wie dem Forbes Magazine, in Deutschland dem Manager Magazin, ja, zusammengestellt mit sehr unterschiedlichen Methodologien wiederum. Und wir haben dann aber in unserem Papier, das zu diesem Projekt gehört, auch eine Methode ermöglicht, die uns eine Korrektur dieser Befragungsdaten anhand der Reichenlisten ermöglicht, um so zu besseren Ländervergleichsaussagen kommen zu können. Man muss aber dazu sagen, dass die Reichenlisten für ganz viele verschiedene Fragestellungen genutzt werden können, wie zum Beispiel, wie die Vermögendsten auf Steuerpolitik reagieren durch beispielsweise Umzug. Sie werden auch verwendet für Forschung zu Eliten, zu deren Netzwerken und so weiter. Also die Idee war hier, eine Datenbank zu erstellen, die einerseits andere Quellen ergänzen kann, gleichzeitig aber auch für sich und in und für sich Forschungen zu vermögensrelevanten Fragestellungen wie Eliten, räumliche Mobilität der Vermögendsten, woher kommt deren Vermögen und so weiter zu erstellen. Und das gab es davor in dieser Form ja noch nicht.
Genau, vielleicht bevor, du meintest gerade schon, dass sich die beiden Datenbanken relativ stark unterscheiden und bevor wir da jetzt durcheinander kommen, können wir vielleicht nochmal kurz hierbei bleiben, bevor du dann Ausführungen zu der anderen Datenbank gerne noch machen kannst. Du sagst jetzt, dass ihr auf diese Reichenlisten zurückgreift für die Erstellung und dass diese unter unterschiedlichen Methoden von Journalistinnen erstellt werden. Wie vertrauenswürdig sind denn diese Listen, die zum Beispiel vom Forbes Magazin oder ähnlichen erstellt werden?
Also zum einen muss man sagen, dass es die einzige Quelle ist, die tatsächlich den Anspruch erhebt, die Vermögendsten abzubilden und deren Vermögen abzubilden. Es gibt keine andere Quelle im Moment, die überhaupt dieses Ziel verfolgt. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das im Blick behält. Gleichzeitig ist das mit der Vertrauenswürdigkeit natürlich ein Riesenthema. Es gibt zum Beispiel Geschichten, dass einzelne Familien sich in diese Listen hineinreklamieren oder aus diesen Listen hinaus reklamieren, weil sie nicht möchten, dass das öffentlich wird. Mhm. Es ist natürlich auch schwierig mit der Bewertung. Aber viele dieser Personen halten einen Großteil ihres Vermögens in Form von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen, Dinge, die auf Märkten gehandelt werden und dadurch auch einen Preis, also einen Wert zugerechnet bekommen und die Eigentumsstrukturen quasi bekannt sind. Das heißt, es gibt diesen großen Teil von Betriebs- und Unternehmensvermögen, wo wir davon ausgehen, dass der relativ gut abgedeckt ist. Bei anderen Dingen, wie zum Beispiel Immobilienvermögen, ist das natürlich viel, viel schwieriger, weil nicht so klar ist und die Journalistinnen das durch Interviews, Recherche herausfinden müssen, in welchen Ländern welche Immobilien gehalten werden. Und ganz großes Fragezeichen sind natürlich auch alle Offshore-Vermögen, Vermögen, die in diversen sogenannten Steuersümpfen liegen.
Das heißt aber, die Listen beruhen jetzt nicht nur auf der Selbsteinschätzung der Reichsten, sondern schon auch auf Recherchen, oder müssen die auch sogar was offenlegen?
Also Selbsteinschätzung spielt da kaum eine Rolle, außer in dem Sinne, wenn Journalistinnen quasi die Reichsten dazu befragen, und das passiert in vielen Fällen tatsächlich. Ansonsten sind das eher Informationen, die in verschiedenen Datenbanken, wie zum Beispiel Datenbanken zur Unternehmensbewertung, Finanzmarktdaten, zugänglich sind.
Mhm. Genau, du hast jetzt eben ja noch gesagt, dass ihr quasi diese Daten, also dass eine Datenbank quasi für sich alleine stehen kann, aber auch als Ergänzung zu bestehenden Datenbanken. Und da hast du vor allem auf diese europäischen Surveys verwiesen zu Vermögen. Ja. Und da meintest du, das fand ich ganz interessant, dass die tendenziell ist eine vorgegebene Methodik gibt, aber die sich in den Ländern dort doch sehr stark unterscheiden, wie die Zentralbanken das umsetzen. Würdest du sagen, oder vielleicht zwei Fragen. Zum einen, wie gehen die Zentralbanken dabei unterschiedlich vor? Und dann vielleicht als Anschlussfrage, liegt das so am politischen Willen, ob man das besser oder schlechter erfassen möchte? Weil du auch gesagt hast, dass in Österreich gar nicht das Ziel besteht, die Reichsten zu erfassen.
Also, wie gehen die Zentralbanken vor? Die Zentralbanken haben zunächst mal das Ziel, die Vermögen der Privathaushalte zu erfassen. Und dann hat aber jedes Land eine verschiedene statistische Infrastruktur zur Verfügung, auf deren Basis man überhaupt mit dieser Arbeit begonnen werden kann. Und es ist auch bekannt, dass die vermögendsten Haushalte mit höherer Wahrscheinlichkeit die Teilnahme an dieser Befragung verweigern. Die Teilnahme ist nicht verpflichtend. Und tendenziell auch, dass sie, selbst wenn sie teilnehmen, entweder einzelne Fragen zu ihrem Vermögen nicht beantworten oder viel zu niedrige Werte angeben. Und um diesem Problem dieser quasi höheren Nichtteilnahme oder Unterangaben ein bisschen entgegenzuwirken, verwenden die Länder ganz, ganz verschiedene Strategien. Manche Länder geben einfach vermutet vermögenden Personen eine höhere Ziehungswahrscheinlichkeit. Also die versuchen dann a priori mehr Personen, von denen man vermutet, sie wären am oberen Ende, zu erreichen. Und das wird gemacht anhand von verschiedenen Administrativdaten, wie zum Beispiel, ich glaube, in Zypern werden Rechnungen, Elektrizitätsrechnungen verwendet. Länder, in denen es aber Vermögensteuern oder Erbschaftssteuern gibt, werden tendenziell eher diese Quellen verwendet. Und das Ergebnis ist eben dann aufgrund dessen, dass diese verschiedenen Strategien verschieden gut funktionieren, eine sehr heterogene Abdeckung der vermögendsten Personen. Zur Frage, ob das nun politisch gewollt ist, kann ich ganz wenig sagen. Meine Einschätzung ist, dass das wirklich sehr viel auch mit der bereits vorhandenen Infrastruktur zu tun hat, weil manche Länder einfach, jene Länder, die beispielsweise eine Vermögenssteuer oder etwas Ähnliches zur Verfügung haben, das einfach nutzen können. Und das gibt's in Österreich derzeit nicht. Genau, so viel dazu.
Ja, super. Das heißt, das waren jetzt die Erläuterungen zur Richlist Database. Und dann hast du noch das Projekt oder arbeitest du noch in dem Projekt, das nennt sich GC Wealth Project mit. Inwiefern unterscheidet sich denn das Projekt von dieser Richlist Database?
Also die Richlist Database bezieht sich ausschließlich auf das obere Ende der Vermögensverteilung. Und im GC Wealth Project geht es darum, vorhandenes Wissen über die Verteilung von Vermögen und nicht nur am oberen Ende, sondern tatsächlich entlang der gesamten Verteilung zu konsolidieren. Das heißt, wir haben eine Datenbank erstellt, in der wir alle glaubwürdigen Quellen zu Vermögensungleichheit und deren Entwicklung integriert haben und diese verschiedenen Quellen dann auch nach ihrer Methodik systematisiert haben. Ja. Und das ist wichtig, weil wir eben sehen, dass es nicht nur Befragungsdaten gibt, sondern sehr viele verschiedene Ansätze und Methoden, um überhaupt die Entwicklung der Vermögensungleichheit messen zu können. Und die Idee von diesem GC Wealth Project ist wirklich, diese Daten zu konsolidieren, zu sammeln, zu systematisieren und auf dieser Basis dann verstehen können, wie hat sich jetzt die Vermögensverteilung innerhalb der Länder und auch in Regionen und global entwickelt.
Du hast jetzt gerade ja schon gesagt, dass dieses Projekt darauf oder einer der Motivationen dieses Projektes ist, dass es verschiedene Datenquellen für Vermögen gibt. Kannst du da einmal kurz ausführen, was für Datenquellen das sein können? Also Umfragedaten hast du eben schon angesprochen, administrative Daten auch, zumindest in Ländern, wo das erfasst wird. Was gibt's noch für Datenquellen, die ihr da zusammentragt?
Also die Umfragedaten und Reichenlisten haben wir eben schon besprochen. Bei den Administrativdaten ist ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Daten aus der Erbschaftsbesteuerung, aus der Besteuerung von Kapitaleinkommen und aus der Besteuerung von Vermögen. Wobei das Letztere kaum mehr relevant ist, weil ganz wenige Länder nur mehr eine direkte Vermögenssteuer einheben. Das heißt, diese Quelle ist ja relativ unwichtig geworden im Laufe der Zeit. Und Erbschaftssteuerdaten beziehen sich ja in erster Linie auf die Flüsse, die Transfers von Vermögen. Es gibt aber tatsächlich Methoden, anhand denen man auf Basis dieser Transfer auf den Bestand der Vermögen und somit auf die Vermögensverteilung rückschließen kann. Mhm. Und ganz ähnlich ist die Idee bei den Steuerdaten, dass man anhand der Kapitalerträge, der Kapitaleinkommen, die Vermögen generiert, auf die dem zugrunde liegenden Bestände wiederum rückschließen kann. Und das sind natürlich sehr verschiedene, obwohl es beides administrative Quellen sind, in ihrem Konzept von Vermögen sehr verschiedene, ja, Herangehensweisen auch. Und deswegen ist das wichtig, dass quasi in den Vergleichen der Zahlen, der Statistiken zu berücksichtigen, weil eine Erbschaftssteuer tendenziell auch eine andere Definition von Vermögen quasi ergibt. Und das sind aber dann Schätzungen, die sich auf die Vermögen der quasi besteuerten Personen beziehen. Was dann sehr oft noch hinzukommt, ist, dass man anhand von Makrodaten, also National Account Daten vereinfacht gesagt, das nochmal auf das korrespondierende gesamtwirtschaftliche makroökonomische Aggregat hochrechnet und hochskaliert. Aber das sind so die zentralen Quellen im Wesentlichen.
Und du hast auch gesagt, dass ihr quasi in dem Projekt das versucht zu systematisieren, nach den Methodiken. Könnt ihr aus euren bisherigen Erkenntnissen sagen, welche Datenquellen Vermögen am besten erfassen im Vergleich zu anderen?
Also eine Schlussfolgerung, die ganz klar ist, ist, dass Befragungsdaten alleine ohne dem Verwenden einer zusätzlichen Quelle immer die Vermögensungleichheit unterschätzen. Also Befragungsdaten haben, wenn es um die reine Messung von Vermögensungleichheit geht, quasi den Nachteil. Wiederum haben Befragungsdaten einen anderen Vorteil, nämlich dass da auch andere Charakteristika erhoben werden, wie die Soziodemografie dieser Haushalte oder auch Einstellungen, die wir in den Steuerdaten nicht beobachten. Aber Erbschaftssteuerdaten, Daten aus der Besteuerung von Kapitalvermögen sind schon tendenziell in ihrer Qualität für die Schätzung des obersten Ende der Goldstandard im Moment. Aber hier gibt es auch große Unterschiede in der Qualität zwischen den Ländern, weil jedes Steuersystem zu Erbschaften anders gestaltet ist, jedes Einkommensteuersystem anders gestaltet ist. Und wenn substanzielle Teile von Erbschaften nicht in diesen Steuern erfasst werden, dann können wir sie auch nicht beobachten. Das heißt, so einfach ist es dann auch wieder nicht zu sagen.
Jetzt reden wir gerade noch relativ abstrakt über Vermögen. Du hast schon ein, zwei Vermögensarten kurz genannt. Könnt ihr auch sehen, wie sich das Vermögen zusammensetzt? Also wenn wir uns jetzt beispielsweise das Vermögen der reichsten 10% der Bevölkerung in verschiedenen Ländern anschauen, was sind da so die größten und wichtigsten Vermögenswerte?
Also umso weiter man die Vermögensverteilung hinaufgeht, umso zentraler werden Betriebsvermögen, also direkt gehaltenes Betriebsvermögen oder indirekt gehaltene Unternehmen über verschiedene Aktien und Finanzprodukte. Mhm. Und das ist am obersten Ende die dominierende Vermögensart. Mhm. In der oberen, oder was quasi dieses nicht obere Ende, nicht die obersten 5% ungefähr betrifft, da gibt es dann deutliche Unterschiede zwischen den Ländern. Aber so in der oberen Mitte, das heißt ab dem Median, ist eigentlich das Immobilienvermögen die zentrale Vermögenskomponente. Das heißt, die Zusammensetzung unterscheidet sich auch entlang der Vermögensverteilung. Mhm. In der unteren Hälfte reden wir über Vermögenswerte wie Autos, Guthaben auf Bankkonten.
Euer Projekt ist jetzt ja ziemlich breit, würde ich sagen. Jetzt mal, dass ihr jetzt versucht, Daten zusammenzubringen aus verschiedenen Quellen. Habt ihr bei der Erstellung konkrete Fragestellungen im Kopf, wofür ihr das zusammentragt? Oder ist es mehr so, dass es eigentlich so eine allgemeine Datenbank ist, die dann für sehr viele Fragestellungen genutzt werden kann?
Es ist beides, aber mit dem gleichen Ergebnis. Also, okay. Ja, das heißt, wir haben bei der Erstellung wirklich sehr viel Zeit investiert und sehr genau überlegt und Konzepte entworfen, welche diesen Studien oder diesen Daten zugrunde liegen Eigenschaften wir quantifizieren und verstehen müssen, um diese Daten vergleichbar machen zu können. Und das ist natürlich einerseits für die Fragestellungen, die wir im Kopf hatten, relevant, andererseits auch für die Nutzbarkeit dieser Daten im allgemeinen Sinn. Und das ist eher offensichtlicher Punkt ist zum Beispiel, dass manche dieser Daten beziehen sich auf die Vermögensverteilung zwischen Personen. Und andere beziehen sich auf die Vermögensverteilung zwischen Haushalten. Wir wissen aber, dass in den meisten Ländern die Vermögensungleichheit bei den Personen größer ist, als wenn man es auf Haushaltsebene anschaut. Um dann verschiedene Quellen vergleichen zu können, ist das dann quasi für uns eine wichtige Charakteristik von Daten und von Quellen.
wir haben jetzt drüber geredet, wie schwer es ist, eigentlich Vermögensdaten zu erfassen. Also das ging jetzt ja hervor, dass man verschiedene Methoden verwenden wird dann oder verwenden muss, das irgendwie zusammentragen muss, um die gesamte Verteilung abzubilden. Wenn man jetzt quasi sich überlegt, du hast schon gesagt, dass die meisten Länder mittlerweile keine Vermögenssteuer mehr erheben, aber zumindest in Deutschland kommt die Diskussion immer mal wieder auf. Und für die Erhebung wäre es ja unheimlich wichtig, Vermögensdaten zu erfassen. Von den Gegnern der Vermögenssteuer wird oft als Argument vorgebracht, dass es nicht umsetzbar wäre, das Vermögen von Einzelnen zu erfassen oder dass es sehr, sehr aufwendig wäre. Wie schätzt du das ein? Ist es möglich, die Vermögen individuell und sinnvoll zu erfassen? Und wie müsste eine solche Erfassung aussehen, um dann auch eine Steuer erheben zu können?
Mein Eindruck ist ganz stark, dass dieses Argument, dass das nicht möglich ist, sich aus der Zeit resultiert, in der es in Deutschland oder auch Österreich noch eine Vermögenssteuer gab. Da war das tatsächlich viel, viel schwieriger. In der Zwischenzeit hat sich in vielen Ländern in der Dateninfrastruktur sehr viel getan, dass einfach diese Problematik viel geringer ist. Mhm. Ich kenne mich jetzt in der österreichischen Situation viel besser aus als in der deutschen.
Du kannst auch gerne über Österreich sprechen.
Ja, also was die meisten Länder mittlerweile zum Beispiel haben, sind Kontenregistern. Das heißt, Verzeichnisse davon, welche Person welche Konten hält. Es gibt in der Regel auch Register, in denen vermerkt ist, wem welcher Grund und Boden gehört, wem welche Immobilien gehören. Es gibt ganz viele Daten zu Eigentum an Unternehmen, die auch öffentlich zugänglich sind und die Unternehmen auch veröffentlichen müssen. Wir haben in Österreich sogar ein sogenanntes Register der wirtschaftlichen Eigentümer. Das müsste, da das auf einer EU-Verordnung basiert, auch geben, wo administrativ vermerkt ist, welche Unternehmen von wem direkt und indirekt gehalten werden. Das heißt, die Krux besteht darin, diese vorhandenen Quellen zusammenzuführen und dann weiß man zumindest mal viel besser, wem was gehört. Eine andere Frage ist dann die Bewertung. Bei Immobilienvermögen haben wir ja, ist die große Schwierigkeit, die große Herausforderung, dass wir den Wert der Immobilien ja meistens nur dann beobachten, wenn diese Immobilie verkauft wird oder eine ähnliche Immobilie verkauft wird. Aber auch dafür gibt es mittlerweile sehr gute Lösungen und viele Statistikbehörden in Europa schaffen das oder machen das ohnehin schon, diese Immobilien regelmäßig zu bewerten und diese Werte zu schätzen. Das heißt, für mich ist das Argument ja sehr stark in dieser Zeit der 90er verankert, wo es einfach diese Datenstrukturen und diesen Datenaustausch auch zwischen Ländern nicht in der Form gab wie heute.
Und du meintest jetzt auch, es gibt zwar nicht mehr viele Länder, aber es gibt Länder, die noch eine Vermögenssteuer erheben. Wie machen denn das die Länder? Haben die eine gute Datenerfassung oder gibt es da gute Beispiele für eine Datenerfassung?
Also das ist tatsächlich sehr verschieden, wie das in der Praxis dann gemacht wird. Mhm. Aber es ist in der Regel so eine Mischung aus Self-Reporting, also in den Steuererklärungen angeben, und eben dem Hinzuziehen von Registerdaten oder vorhandenen Administrativdaten. Und ich denke schon, dass diese Kombination der Methoden ein sehr gangbarer Weg ist, weil man dann beispielsweise für kleinere Vermögenskomponenten eben keine Register braucht, dort, wo sie aber vorhanden sind, das vorhandene Potenzial davon nutzen kann. Essentiell ist aber, und das macht leider kein Land, dass das Nicht-Angeben von gehaltenen Vermögen auch Konsequenzen hat. Also das heißt, dass es dann auch Strafzahlungen gibt, wenn systematisch Vermögen in den Steuererklärungen verschleiert wird. Das wäre so eine wichtige Bedingung oder wichtige Komponente, damit das auch funktioniert in dieser Kombination, Leute selbst angeben lassen und administrativ Daten zu verwenden. Natürlich wissen die Menschen nie genau, wie viel ihre Immobilie jetzt wert ist, aber statistische Institute oder auch Finanzbehörden haben die Möglichkeit, die Plausibilität dieser Angaben auch durch Maschinen überprüfen zu lassen.
Aber was du gerade meintest, was ein spannender Punkt ist, ist mit der Strafverfolgung, wenn Falschangaben gemacht werden. Dazu hatten wir in Folge 72 mit Alexander Thiele über die juristischen Aspekte von der Vermögenssteuer gesprochen. Und der hat den gleichen Punkt aufgemacht, dass man, wenn man einfach sehr hohe Strafen auf Falschangaben setzt, gar nicht so stark die Kontrolle machen kann, sondern mit Stichpunktkontrollen quasi dafür sorgen kann, dass die Menschen abgeschreckt werden, Falschangaben zu machen. Und dass das den Verwaltungsaufwand deutlich reduzieren würde.
Ja, absolut. Mhm. Also da gibt es auch eine große Forschung dazu, wie so Steuererklärungen, die auf Basis von Self-Reporting primär entstehen, so kontrolliert werden können, dass der Verwaltungsaufwand minimal bleibt. Bei den Vermögenssteuern, der Verwaltungsaufwand ist ein gutes Stichwort, weil Vermögensteuer haben ja ein viel größeres Aufkommenspotenzial, also wenn es um die Einnahmen für den Staat geht, als Erbschaftssteuern. Mhm. Das kommt allein schon daher, dass eine Erbschaftssteuer immer nur einen Teil dieses Vermögens, und zwar jenen, der verstirbt, in einem Jahr besteuert. Bei der Vermögensteuer die Steuerbasis aber nicht nur das verstorbene Vermögen ist. Und der Verwaltungsaufwand in Relation zum Steueraufkommen stellt sich bei der Vermögenssteuer doch anders dar als bei der Erbschaftsbesteuerung, meiner Einschätzung nach. Natürlich gibt es so eine Art Entry oder First Investment, das gemacht werden muss. Ich denke aber, dass die Dinge, die dafür notwendig werden, ohnehin zum Teil aus anderen Gründen in den nächsten Jahren auch oder nächsten Jahrzehnten auch umgesetzt werden. Mhm. Wie beispielsweise eben stärkere internationale Zusammenarbeit bei Kontenregistern und so weiter.
Aus Gründen von Verhinderung von Steuerhinterziehung oder ähnlichem, oder?
Ja, aus Gründen der Verhinderung von Steuerhinterziehung, aus Gründen der beispielsweise auch globalen Mindestbesteuerung von Konzernvermögen. Mhm.
Du, vielleicht noch eine abschließende Frage, weil du es eben meintest, dass es quasi für die Erfassung von Vermögen heutzutage, zumindest in Österreich, und du meintest, dass in Deutschland wahrscheinlich ähnlich ist, deutlich besser aufgestellt ist als in den 90er Jahren zum Beispiel. Vorher haben wir jetzt ja lange darüber geredet, was die Schwierigkeiten bei der Erfassung von Vermögensdaten sind. Gibt es Ansätze, dass Forscherinnen Zugriff bekommen auf diese Daten, auf diese verschiedenen Erfassungen, die du genannt hattest, und würde das die Datenqualität nochmal deutlich erhöhen?
Das wäre ein Riesenfortschritt für die Vermögensforschung. Ich bin aber im Moment nicht sehr optimistisch, dass das zumindest in Zentraleuropa passieren wird. In den skandinavischen Ländern gibt es zum Teil Vermögensregister, die auf Basis dieser vorhandenen Administrativdaten erstellt werden. In Zentraleuropa, Deutschland inklusive, habe ich trotz dessen, dass es immer einfacher wird, für Forscherinnen Registerdaten zu nutzen, für die nächsten 10 Jahre wenig Optimismus, dass auch diese detaillierten Quellen der Forschung zugänglich gemacht werden. Also Kontenregister, das sind dann schon sehr, Daten, die als sehr sensibel gehandhabt werden. Und mein Eindruck ist, dass das quasi Vertrauen in die Forschung und die Wissenschaft zu gering ist und die Skepsis zu groß ist, um das wirklich systematisch auch bereitzustellen. Aber das wäre natürlich ein riesen Fortschritt. Und gleichzeitig könnte man natürlich auch argumentieren, dass Forscherinnen potenziell viel des Tasks, das Erstellen der Dateninfrastruktur zur Erhebung von Vermögen für die Vermögensbesteuerung mitmachen würden, wenn sie die Daten bekommen würden.
Genau das. Ja. Das wäre eigentlich eine Win-Win-Situation.
Ja.
Okay. Sehr gut. Vielen Dank dir für deine Ausführung zu den Schwierigkeiten der Datenzusammenfügung oder Datenerfassung von Vermögen. Da das doch jetzt auch teilweise ein recht komplexes Thema war, würde ich mal zur Auflockerung eine Runde kurzer holen. Nach dem Motto schnell getrunken, schnell geantwortet. Du hast einen Joker, darfst also einen der kurzen überspringen. Bist du bereit?
Yes.
Okay, dann geht's los. Franziska, was ist deine Lieblingswirtschaft, deine Lieblingskneipe oder dein Lieblingscafé?
Schwierige Frage. Es ist gerade noch so ein bisschen Sommer in Wien und da ist eine Lieblingswirtschaft wirklich draußen im Freien an der Donau, auf der Donauinsel, jetzt nicht in einem Lokal, sondern ja.
Auch sehr gut.
Ja.
Was ist dir denn wichtig, damit du dich dort wohlfühlst?
Meine Freunde.
Sehr gut. Buch oder Podcast?
Buch.
Was war denn das letzte gute Buch, das du gelesen hast und empfehlen kannst?
Fachbuch oder?
Darf beides sein, gerne auch Romane.
Also ein Roman, den ich gerade gelesen habe, der mich sehr beeindruckt hat, war von Oliver Lovrensky, Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann? Weil das einen ganz eigenen Stil hat. Also, ja, und ein Fachbuch. Sehr wichtig, finde ich, und sehr sehr gut gefallen hat mir von Clara Mattei, The Capital Order, über antifaschistische beziehungsweise faschistische Wirtschaftspolitik. Ich finde, das Buch findet noch ein bisschen zu wenig Beachtung bei uns.
Ja, super. Dann haben wir wieder was für die Leseliste.
Ja, danke dir für die Tipps. Wo du schon dabei warst, was zu wenig Beachtung findet, welches deiner Forschungsthemen findet denn öffentlich zu wenig Beachtung?
Also es geht immer sehr stark um die Frage, wie eben Vermögen gemessen wird und die Debatte dreht sich dann um so Zahlen. Ist der Top-1-Anteil in Österreich jetzt beispielsweise bei 40%, bei 39% oder 52%? Das ist aber nicht die relevante Frage. Ich finde, es gibt viel zu wenig Debatten darüber, warum Vermögenskonzentration ein Problem ist, welche Implikationen das für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt hat. Genau, das.
Sehr spannend.
Ja. Wenn wir einen Tag in Wien haben, was sollten wir unbedingt machen?
Im Sommer oder im Winter?
Im Sommer gerne.
Ja, dann würde ich wieder sagen, macht einen Ausflug auf die Donauinsel.
Sehr gut.
Sehr schön. Welche politische Maßnahme sollte ergriffen werden, um die Vermögensungleichheit zu reduzieren?
Schwierige Frage, weil die Vermögenssteuer an sich ist jetzt kein Garant dafür, dass die Vermögensungleichheit sinkt. Das kommt stark darauf an, wie diese Steuer ausgestaltet wird. Und effektiv sind natürlich das, was, und das sehen wir auch gerade in einem Papier, in dem wir arbeiten, effektiv sind stark progressive Vermögenssteuern mit relativ niedrigen Freibeträgen. Das wäre eine Maßnahme, die tatsächlich die Vermögensungleichheit reduzieren würde. Aber das ist natürlich eine riesige Debatte. Und ich finde es total spannend, weil es gibt so zwei Stränge und ja, anderes Thema.
Aber da kommen wir dann sonst gleich auch nochmal dazu, weil wir auf jeden Fall nochmal darüber sprechen wollen. Was könnte sich Deutschland wirtschaftspolitisch von Österreich abschauen?
Wirtschaftspolitisch von Österreich abschauen. Also in Österreich hat einfach dieses System der breiten Abdeckung von Kollektivverträgen, das sind bei uns immer noch über 95, eher 98% der Beschäftigungsverhältnisse, die davon erfasst sind, ja, einen sehr dämpfenden Effekt auf Einkommensungleichheit, auch ganz viele systematische, institutionelle Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Und ich denke, das wäre schon ein sehr guter Punkt, wo Deutschland mehr hinschauen könnte, wieder mehr hinschauen könnte.
Super. Du hast deinen Postdoc in Rom gemacht. Welches italienische Essen vermisst du jetzt am meisten?
Pasta amatriciana.
Okay.
Ja.
Oh, was ist das genau?
Es gibt, das ist Pasta mit Tomatensauce, Käse und so ganz feinen Speckstücken, die aber, glaube ich, eher nur für den Geschmack drinnen sind.
Okay.
Ja, das ist das Schöne an der italienischen Küche, dass die es irgendwie schaffen mit 2 oder 3 Zutaten.
Ja.
Ja, gut, das zu machen.
Dann kommen wir direkt zur nächsten. Überreichtum ist ...
Da nehme ich es ganz mit Martin Schürz. Reichtum, der unsere Demokratie gefährdet, unsere demokratischen Institutionen potenziell außer Kraft setzt und bedroht.
Super. Und die letzte Frage. Klimakatastrophe. Optimistisch oder pessimistisch?
Sehr pessimistisch.
Alles klar. Danke dir, dass du dich darauf eingelassen hast.
Genau. Und damit kommen wir auch schon zur nächsten Runde. Und zwar wollen wir jetzt nochmal genauer auf die Daten schauen, die du mit den Projekten so erhebst. Durch Figuren wie Elon Musk oder Trump in den USA, aber auch in der Popkultur, zum Beispiel in Serien wie White Lotus oder Succession, wird der extreme Reichtum Einzelner und die extrem ungleiche Verteilung von Vermögen aktuell, würde ich sagen, immer sichtbarer und vielleicht auch greifbarer. Und im GC Wealth Project, über das wir vorhin eben schon gesprochen haben, zeigte die Veränderung der Vermögensungleichheit auch über die Zeit auf. Wenn wir uns jetzt deine blanken Zahlen anschauen, gibt es über die letzten Jahre allgemeine Trends, die sich global und länderübergreifend zeigen, die du beschreiben kannst?
Ja, und das ist das, was wir tatsächlich das erste Mal solide sagen können, weil wir diese Datenbank erstellt haben. Wir haben in den meisten Ländern dieser Welt seit den 1990ern einen Anstieg der Vermögenskonzentration. Und dieser Anstieg ist getrieben von einem größeren Anteil der Vermögen, das sich auf die oberen 10%, die reichsten 10% bezieht und mit dem einhergehend einem Rückgang der Vermögen der unteren Hälfte. Hinzu kommt noch, dass insbesondere das Vermögen dieser globalen Billionärinnen, Multimillionärinnen überproportional stark gewachsen ist. Mhm. Und das mag jetzt nach einer Aussage klingen, die nicht neu ist. Man muss aber hinzusagen, dass selbst wenn wir in den Medien sehr oft hören, nicht sehr oft, aber oft hören, die Vermögensungleichheit steigt, die Schere geht auf. Wissenschaftlich war das sehr umstritten. Also es war nicht so klar, ob die Vermögenskonzentration jetzt tendenziell in den meisten Ländern steigt oder nicht. Und das können wir jetzt anhand unserer Datenbank erstmals analysieren, beziehungsweise ist das auch das Ergebnis. Man muss auch dazu sagen, dass es riesige Unterschiede in den Entwicklungen zwischen den Ländern trotzdem gibt. Mhm. Also es gibt Länder, in denen die Vermögenskonzentration sehr stabil geblieben ist seit den 90ern. Dazu gehört Deutschland. Es gibt Länder, in denen sie sogar gesunken ist. In der größten Gruppe war es aber ein Anstieg am oberen Ende quasi auf Kosten der unteren Hälfte.
Bevor wir nochmal genauer darauf eingehen, auf die Unterschiede zwischen Ländern, vielleicht einmal, was sind denn die Haupttreiber für diesen Trend? Also, dass die Vermögen am oberen Ende immer stärker angestiegen sind. Gab es da irgendwie Veränderungen in politischer Natur oder wodurch kommt dieser Trend quasi zustande?
Das Abschaffen von Vermögensteuern hat dazu beigetragen. Vermögen und Kapital ist auch ab den 90ern immer mobiler geworden, immer internationaler, immer globaler geworden. Auch das hat sehr wahrscheinlich einen Beitrag dazu geleistet. Und was Ein weiterer sehr wichtiger Grund ist eine zunehmende Streuung der Vermögenszuwachsraten. Also der Vermögenszuwachs von größeren Vermögen ist einfach zunehmend viel, viel höher als der Vermögenszuwachs in der Mitte oder am unteren Ende der Verteilung. Das heißt, wir haben hier ganz, ganz verschiedene Wachstumsraten. Und
hast du eine Erklärung, warum das so ist?
Auch wieder ein zentraler Grund, wo ich jetzt aber eine Hypothese, die auch von vielen diskutiert wird, ist, dass einfach ab den 90ern, 2000ern zunehmend es dieses Business der Family Offices, Vermögensverwaltung, Steuerberaterinnen sich entwickelt hat, das konsequent die Aufgabe oder das Ziel verfolgt, dass diese Vermögen wachsen, dass diese Vermögen in verschiedensten Formen der Besteuerung entzogen werden. Und das hat bestimmt zum Zuwachs der Wachstumsraten der Vermögen am oberen Ende der Verteilung auch einen Beitrag geleistet, weil das ist mittlerweile eine Industrie, die sich da entwickelt hat.
Mhm. Und gleichzeitig beobachtet ihr aber auch, dass das Vermögen der unteren 10% gesunken ist sogar.
Ja, das ist also bei den unteren 10% ist es schwierig, bei der unteren Hälfte der Bevölkerung. Oder, ja. Das hat viel damit zu tun, auch dass mit der Einkommensverteilung, weil in der unteren Hälfte der Vermögensverteilung ist die zentrale Quelle von Vermögensaufbau tendenziell eben nicht die Erbschaft oder der Zuwachs des vorhandenen Vermögens, sondern das aus Arbeitseinkommen Ersparte. Und nachdem wir in sehr vielen Ländern auch eine Situation hatten im selben Zeitraum, wo einfach die Einkommen am unteren Ende relativ weniger stark gewachsen sind, hat das auch dazu geführt, dass die immer weniger sparen können, sich beim Vermögensaufbau immer schwerer tun. Also das sind dann tatsächlich viele Faktoren besonders relevant, die jetzt nichts mit Vermögen oder Vermögensbesteuerung an und für sich zu tun haben, sondern eben aus dem Arbeitsmarkt resultieren.
Mhm. Genau, jetzt hast du eben schon gesagt, dass es auch Länder gibt, die von diesem Trend abweichen. Was sind denn mögliche Erklärungen dafür, dass sich die Vermögensungleichheit in verschiedenen Ländern unterschiedlich entwickelt hat?
Das ist eine riesige Frage und wenn ich mir so unsere Ergebnisse anschaue, ist das, was wir im Moment verfolgen, eher so länderspezifische Erklärungen. Das hat zum Beispiel viel damit zu tun, wie einzelne Länder auf Wirtschaftskrisen reagiert haben. Mhm. Das hat auch viel mit konjunkturellen Entwicklungen zu tun. Das hat damit zu tun, wie Einkommen besteuert werden, welche Veränderungen es in der Besteuerung von Einkommen oder in der Besteuerung von Betriebsvermögen gab. Und insofern würde ich hier keine monokausale Erklärung oder keine Erklärung irgendwie anbieten wollen, die für alle Länder gleichsam zutrifft, weil es das einfach in der Form nicht gibt. Die Länder, die eben quasi einen Trend teilen, beispielsweise den Trend der sinkenden Vermögensverteilung, sind einfach in ihren institutionellen Ausprägungen, in ihren wirtschaftlichen Strukturen auch so verschieden, dass man das in der Form nicht über einen Kamm scheren kann.
Kannst du trotzdem Beispiele nennen für Länder, wo die Vermögensungleichheit tatsächlich gesunken ist in den letzten Jahren?
Wir haben ein Land, das ist Österreich. In Österreich ist nach vielen Quellen seit den 90ern die Vermögensungleichheit gesunken.
Aber auch da ist es schwer zu sagen, warum das der Fall ist.
Also es ist noch ein bisschen unklar, ob dieser Trend anhält oder ob dieser sinkende Trend tatsächlich eher so aus Veränderungen in der Datenerhebung wiederum getrieben ist.
Mhm.
Mhm.
Gesunken, ich glaube in der Schweiz ist es auch gesunken. Da ist die Vermutung, dass es mit der Vermögensbesteuerung zu tun hat. ich glaube, Frankreich ist auch in der Gruppe der Länder, ja, Frankreich ist auch in der Gruppe der Länder mit seit den 90ern gesunkener Vermögenskonzentration und UK ist auch in der Gruppe der Länder mit gesunkener Vermögenskonzentration seit den 90ern. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht eigentlich ein guter Punkt, weil der Vergleichsrahmen ist hier seit den 90ern. Wir wissen auch, dass in manchen dieser Länder, Frankreich, Großbritannien, potenziell auch Österreich, der große Anstieg quasi in den 70ern und 80ern stattgefunden hat und der 90er Vergleichswert dann irgendwie so eine Art Peak-Vergleichswert ist.
Ah, okay. Mhm.
Du hast jetzt ein bisschen schon drauf angesprochen auf die Besteuerung, also verschiedene Formen von Besteuerung und wie die sich auswirken können oder in einzelnen Ländern ausgewirkt haben. Ihr tragt in dem Projekt ja auch Daten systematisch zusammen zu der Besteuerung von Erbschaften und Vermögen und wie sich diese verändert hat. Könnt ihr mit diesen Daten aufzeigen, wie sich die Besteuerung auf die Entwicklung der Vermögensverteilung allgemein auswirkt oder ist das gar nicht möglich, weil es zu unterschiedlich ist?
Wir sind dran, wir arbeiten daran. Wir können das im Moment noch nicht, aber natürlich ist das ein Ziel, das wir verfolgen und ja, eine Richtung, in die die Reise im Moment geht.
Mhm.
Im Moment steht eben in unserem Projekt dieser Datenteil zur Entwicklung von Vermögenskonzentration noch relativ unabhängig von dem Teil zur Entwicklung der Besteuerung von Vermögen und Erbschaften. Das nächste ist dann das Zusammenführen dieser beiden Aspekte. Und was auch bald noch ergänzt wird, ist ein extra Teil zur Entwicklung von Erbschaftsvolumen und der Verteilung von Erbschaften.
Mhm. Okay, super.
Du hast aber vorhin bei der Runde kurzen schon angedeutet, dass die meisten Konzepte, die es so gibt, für eine Vermögenssteuer nicht ausreichen würden, um tatsächlich die Vermögensungleichheit auch zu reduzieren, sondern sie vielleicht nur zu verlangsamen. Und meintest, es gibt verschiedene Debatten darüber, was es bräuchte, um diese Vermögensungleichheit tatsächlich zu reduzieren. Du hattest auch schon kurz angedeutet, dass es eben sehr hohe Steuersätze mit sehr niedrigen Freibeträgen gibt. Und wir haben ja versprochen, dass wir nochmal darauf zurückkommen. Deswegen jetzt nochmal die Frage, was sind denn diese verschiedenen Konzepte oder gäbe es noch andere Ideen neben der Vermögenssteuer mit hohen Steuersätzen und niedrigen Freibeträgen?
Also ich versuche es kurz zu systematisieren, weil ich finde diese Debatte sehr spannend, weil sie gewisse, ich sage jetzt, Trennlinien oder verschiedene Motivationen generell in dieser Ungleichheitsforschung beziehungsweise auch den entsprechenden politischen Maßnahmen widerspiegelt. Und ein Ansatz ist darauf ausgelegt, die Vermögen breiter zu streuen, beziehungsweise den Nichtvermögenden, jenen, die auch keine Erbschaften oder kaum Erbschaften erwarten können, beim Vermögensaufbau zu helfen, sie beim Vermögensaufbau zu unterstützen durch leichteren Zugang zu Immobilieneigentum, durch diverse Steuervorteile bei Pensionsansparungen, beziehungsweise über das Pensionssystem. Also das ist ein Ansatz, wo es darum geht im Kern einfach einer breiteren Bevölkerungsschicht den Zugang zu Vermögen zu ermöglichen beziehungsweise das zu vereinfachen. Das Problem, das ich damit sehe, ist, dass es nicht am Kern dessen angreift oder einsetzt, warum wir die Vermögensverteilung oder Vermögenskonzentration überhaupt als problematisch empfinden, weil es nicht darum geht, die Verteilung in Relation zueinander zu sehen, sondern eher so ein Catch-up der unteren Hälfte zu unterstützen. Das andere ist diese steuerpolitische Richtung in Bezug auf die Vermögens- und Erbschaftssteuern. Und man muss so ehrlich sein, dass Vermögenssteuern, so wie sie derzeit politisch diskutiert werden, mit sehr hohen Freibeträgen, mit sehr niedrigen Steuersätzen, kaum einen Effekt auf die Vermögensungleichheit haben würden. Und zwar genau aus dem Grund, den ich vorhin genannt habe, dass nämlich Vermögen, die größer sind, auch höhere Wachstumsraten haben. Und wenn da jetzt ein kleiner Steuersatz von 1% oder 2% erhoben wird, ist das auch in der dämpfenden Wirkung auf die Ungleichheit nur marginal oder ja nicht stark relevant. Und das sehen wir auch gerade in einem Papier, in dem ich mit zwei Soziologen arbeite, Fabian Pfeffer und Daniel Rösler von der LMU, dass diese ja hohe Freibeträge, niedrige Steuersätze, Vermögenssteuern kaum eine Wirkung haben würden auf die Vermögenskonzentration. Gleichzeitig muss man sagen, dass selbst bei diesen Modellen die Steuereinnahmen sehr hoch werden, das Einnahmenpotenzial so groß ist, weil eben Vermögen so stark konzentriert ist am oberen Ende. Und dann gibt's noch Steuervorschläge, die tatsächlich darauf abzielen, so wie es Piketty oder auch Branko Milanovic formuliert haben, die Vermögen zu dekonzentrieren. Das heißt, wirklich Vermögen so zu besteuern, dass sichergestellt ist, dass die Vermögen am unteren Ende zurückgehen. Und das zurückgehen. Und das braucht dann natürlich schon progressive Steuersätze und höhere Steuersätze. Und solche Steuern hätten dann auch einen ja merkbaren Ungleichheitseffekt. Ganz abgesehen davon gibt's noch einen neueren Strang in dieser Debatte. Ich würde das jetzt mal an die Limitarismusdebatte nennen oder auch die Überreichtumsdebatte, wo die Frage ist, ob ein gewisses Maß an Vermögen nicht ohnehin zu viel wird. Und verschiedene Forscherinnen haben verschiedene Motivationen für dieses Argument, verschiedene theoretische Hintergründe, mit denen sie zu dem Argument kommen. Bei Martin Schirz ist das der über den politischen Einfluss, über die Macht, die mit Vermögen einhergeht, die mit hohem Vermögen einhergeht. Bei Ingrid Rubeens, die setzt diese Vermögensobergrenze bei 10 Millionen nur an. Geht es darum, dass das Argument schlichtweg ist, kein Mensch braucht mehr. Und das ist eine ja im entstehende Debatte. Was sehr auch, spannend. Ja, ich meine, ihr hattet ihr auch Martina Linates zu Gast und das ist natürlich auch diese Grunderbschaft, die aus Vermögens- und Erbschaftssteuern finanziert wird. Ja,
Dass das quasi verteilt wird an die Menschen, die kein Vermögen haben. Oder beziehungsweise erstmal an alle jungen Menschen, ist, glaube ich, die Idee, ne?
Die Idee ist, dass man die Einnahmen der Erbschaftsbesteuerung in dem Fall, aber potenziell auch der Vermögensbesteuerung, verwendet, um Menschen eine Grunderbschaft im Alter von 18 Jahren zukommen zu lassen. Und das wird so aufgezogen argumentativ, dass wir eben wissen, dass Personen, die kein Erbe erwarten, strukturell in so vielen Dimensionen des Lebens benachteiligt werden, dass so eine Grunderbschaft das ist die Idee, bessere Mechanismus zum, ich sage jetzt mal, Chancenausgleich zwischen Menschen darstellen könnte. Aber dazu gibt es ja, ich finde es extrem spannend, weil es dazu keine wissenschaftliche Evidenz gibt, wie so etwas, so eine Politik wirken könnte. Deswegen finde ich die Debatte wirklich sehr interessant.
Ja, super. Vielen Dank dir für die Ausführungen und dass du nochmal damit geendet hast, was quasi für Möglichkeiten es gäbe, um doch was gegen die hohe Vermögensungleichheit zu tun. Nachdem wir dich jetzt hier die ganze Zeit mit Fragen gelöchert haben, hast du jetzt auch noch die Möglichkeit, hier auf deinem Deckel gerne eine Frage zu notieren, die wir dann unserer nächsten Gästin stellen werden. Und zwar wird Doris Fischer von der Uni Würzburg bei uns in der Wirtschaft zu Gast sein und wir wollen mit ihr über die chinesische Wirtschaft sprechen. Gibt es eine Frage, die du ihr schon immer mal stellen wolltest?
Also wir sehen in unserer Datenbank, in unseren Daten, dass China das Land ist, in dem die Vermögenskonzentration am stärksten zugenommen hat in den letzten 30 Jahren. Also das ist wirklich in dem Sinne auch ein Ausreißer. Und mich würde interessieren, wie Sie das einschätzen, dass das in China diskutiert wird. Ist Vermögensungleichheit dort überhaupt ein Thema in der wirtschaftspolitischen Ausrichtung? Wie wird in China oder in der chinesischen Wirtschaftspolitik darüber gedacht? Mhm. Das fände ich sehr spannend.
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und du schließt auch gut an das, was wir uns so vorgenommen haben, sie zu fragen. Also vielen Dank dir dafür. Und hier bei uns in der Wirtschaft kommen immer wieder Leute vorbei, die hier Plakate aufhängen oder Flyer auslegen. Und möchtest auch du für unsere Besucherin hier einen Tipp für eine Veranstaltung oder ein Buch oder einen Hörtipp hinterlassen?
Ich hinterlasse euch einen Tipp für eine Veranstaltung in München. Und zwar gibt es jetzt in München an der LMU auch ein Forschungszentrum für Vermögen und Vermögensungleichheit, das International Stone Center on Wealth Inequality Research. Das ist bei Fabian Pfeffer an der LMU angesiedelt. Und da ist am 9. und 10. Oktober, bitte die beiden Tage nochmal checken, eine große Konferenz, die man besuchen kann und wo, denke ich, ja, die wichtigsten Leute, die im Thema im Moment arbeiten, vertreten sein werden. Und darauf freue ich mich schon sehr.
Super. Das heißt, du wirst auch vor Ort sein.
Ja.
Falls man mit dir noch weiter über das Thema sprechen möchte. Super. Ja, dann erstmal danke an alle unsere Hörerinnen fürs Einschalten. Einen besonderen Dank gilt natürlich den Leuten an unserem Stammtisch, die uns monatlich unterstützen und so unsere Wirtschaft am Laufen halten. Hier sind auf jeden Fall auch noch ein paar Stühle frei. Bei Patreon könnt ihr auch zu Stammgästin werden und in den Shownotes erfahrt ihr wie. Und dann vor allem ein riesiges Dankeschön an dich, Franziska, für das sehr, sehr aufschlussreiche Gespräch und für deinen Besuch hier bei uns in der Wirtschaft.
Ja, danke. Hat Spaß gemacht.
Super.
Dankeschön.